Dann haben wir auch schon den Beginn des nächsten Talks, und zwar unter dem Titel Control Alt Age, digitale Altersgrenzen und ihre Nebenwirkungen. Ich bin Tim von MINTsecure und würde euch heute gern einiges zu digitalen Altersgrenzen und Systemen in dem Zusammenhang vorstellen. Erstmal so ein ganz kurzer Blick auf die Agenda. Worüber wollen wir heute sprechen? Einmal, wieso ist das eigentlich aktuell ein stark diskutiertes Thema? Einigen wird es vielleicht eher geläufig sein als anderen. Machen wir nochmal einen kurzen Recap gemeinsam, was da politisch eigentlich aktuell diskutiert wird. Dann, welche Arten von Systemen es zur Ermittlung des Alters gibt und wie sie ungefähr technisch funktionieren. Und dann, was diese Nebenwirkungen, die auch schon im Titel des Vortrags sind, also sprich, was für Probleme gibt es im Rahmen von Altersgrenzen und auch mit den damit verbundenen Systemen. Das ist so ein bisschen die Agenda, die wir jetzt vor uns haben. Vielleicht erstmal einen Blick in die Presse. Was man grundsätzlich über die letzten Jahre vernehmen konnte, ist, dass es immer wieder weltweit Vorstöße gab in puncto Altersgrenzen, beziehungsweise hier jetzt plakativ in der Tagesschau mit kein Social Media unter 16. Die Idee, dass man Kinder, Minderjährige, sehr junge Menschen eben schützen muss, vor allen Dingen hier jetzt das Beispiel anhand von Australien, wo es den sogenannten Online Safety Amendment oder Social Media Minimum Age Bill 2024 gab. Das ist meiner Kenntnis noch nicht in Kraft, kommt aber über die nächsten Monate, also sprich, da ist, glaube ich, ein Jahr Zeit, bis das Ganze implementiert wird. Kommen wir später auch noch mal zu, was es da für Herausforderungen gibt. Das Ganze wurde 2023 in UK, also Großbritannien, schon verabschiedet. Da gibt es den sogenannten Online Safety Act. Dieser sieht explizit auch vor, dass Minderjährige besonders geschützt werden müssen, und auch das Thema Alterskontrolle, Altersverifikation spielt da eine sehr wichtige Rolle. Auch in der deutschen Presse oder von deutschen Politikern, PolitikerInnen, oben links sieht man beispielsweise die Bundesjustizministerin Hubig, die das eindeutig befürwortet. Cem Özdemir von den Grünen befürwortet das und sagt, es soll Social Media erst ab 16 geben. Auch der neue Digitalminister Wildberger spricht sich für Altersgrenzen aus. Das heißt, wir sehen parteiübergreifend, dass es da durchaus eine Mehrheit oder zumindest sehr laute Stimmen gibt, die sagen, ja, wir brauchen das, aufgrund der Gefährdung, die sich eben für junge Menschen, Kinder und Ähnliches ergeben. Wenn man dann mal so ein bisschen in die Regulierung schaut, stößt man beispielsweise auf den sogenannten Digital Service Act. Da gibt es in Artikel 28 explizit einen Artikel, da geht es um den Online-Schutz von Minderjährigen. Und man sieht auch, dass darin steht, dass Plattformen eben geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen sollen, um den Schutz von Minderjährigen eben zu ermöglichen. Spannenderweise gibt es aber explizit im dritten Unterkapitel, sage ich mal, den Hinweis, dass es nicht verpflichtend ist, dazu zusätzliche Daten zu erheben, was schon mal sehr spannend ist, weil das Thema Datenerhebung, werden wir später noch sehen, spielt eine sehr wichtige Rolle. Im DSA wird das Thema Altersverifizierung oder allgemein die Erhebung von Altern ausschließlich bei den sehr großen sogenannten VLOPs-Plattformen in Artikel 35 als ein mögliches Mittel der Risikominimierung vorgeschlagen. Da gibt es allerdings keinen Zwang. Wir haben gerade eben gesehen, in Ländern wie UK, USA oder auch Großbritannien ist das Thema schon so weit, dass es quasi gesetzlich umgesetzt ist. In der EU oder auch explizit in Deutschland ist das noch nicht so. Auch der DSA, wie wir gerade eben gesehen haben, fordert nicht explizit, dass sowas eingeführt werden muss. Trotzdem hat die EU-Kommission vor kurzem Leitlinien veröffentlicht. Und so ein bisschen widersprüchlich dargestellt, ja, das macht Sinn in bestimmten Fällen. Also hier wurde es in Netzpolitik.org mit einem klaren Jein betitelt. Trotzdem gibt es die Website ageverification.dev, wo eben die EU eine Age-Verification-Lösung erarbeitet, also sprich eine App, die insbesondere die Möglichkeit bieten soll, eine Altersfeststellung vorzunehmen. Und das wird eben ganz spannend, über die nächste Zeit zu schauen, okay, wie wird die denn weiterentwickelt, wann wird die zugänglich? Es gibt schon erste Testländer, wo das Ganze eben ausgerollt werden soll. Wir kommen später nochmal drauf zu sprechen, was das quasi mit dem, ich nenne es mal normalen Internet, machen würde. Was man vielleicht schon so ein bisschen gesehen hat, es gibt immer wieder Befürchtungen von Politikerinnen und Politikern, auch gesellschaftlich sehr breit debattiert, das Thema Probleme im Kontext Social Media, Probleme allgemein im Internet, Stichwort Fake News, Cyber Grooming, schädliche oder beeinträchtigende Inhalte, verzerrte Körperbilder, Suchtgefahr von Social Media, Manipulation durch Algorithmen, Radikalisierung kann man beliebig erweitern. Das sind alles Themen, die sicherlich zutreffend sind. Also die allermeisten davon lassen sich auch definitiv durch Studien belegen. Allerdings ist die Frage, muss man da folgern, okay, wir brauchen eine strikte Altersgrenze, so wie das jetzt sehr viele PolitikerInnen, wie wir gerade eben gesehen haben, tun. Braucht man diese Altersgrenzen, braucht man ein Social-Media-Verbot, weil nichts anderes wäre das, wenn man ein solches Verbot umsetzt. Und das versuchen wir gleich mal so ein bisschen differenziert zu betrachten, um nach und nach zu erfahren, okay, was macht das mit dem Internet, was macht das vielleicht auch mit jungen Menschen und uns als Gesellschaft. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das Kindeswohl steht auch ganz oben und wir müssen Kinder irgendwie schützen, deswegen ist es naheliegend zu sagen, okay, man braucht solche Altersgrenzen, damit Kinder da nicht an Inhalte herankommen. Das mag zutreffend sein, wenn man das Wohl des Kindes so auslegt. Allerdings gibt es in der UN-Kinderrechtskonvention noch weitere Kinderrechte, die beispielsweise freie Meinungsäußerung, freie Informationsfreiheit, Zugang zu Medien und Ähnliches ermöglichen sollen. Das heißt, da steht man im gewissen Widerspruch. Wenn man jetzt bei allen großen Social-Media-Plattformen quasi eine Art Altersverifizierung hätte und gar keine Möglichkeit besteht, irgendwie einen Account anzulegen, dann würde man Kinder gewissermaßen ausschließen. Und da ist auch die Frage, ob man das möchte, dass Kinder irgendwie erst 16 sein müssen und dann auf einmal plötzlich in Social Media das erleben, vor den Dingen, man sie vorher geschützt hat. Auch da gibt es Studien und Effekte zu, die eben sagen, dass ja, das dann ein sehr abrupter Wechsel wäre. Hier eben einmal nur angeführt, dass es sehr eindimensional ist, wenn man sagt, okay, es geht doch darum, Kinder zu schützen. Kinder schützen heißt auch, ihnen Teilhabe zu ermöglichen, heißt auch Zugang zu Medien und Informationen und sonstigen ja, zu ermöglichen. Deswegen hier mal dieser entsprechende Auszug. Ansonsten gibt es eine Reihe weiterer Gesetze. Also sprich, ich habe das gerade eben etwas verengt dargestellt. Natürlich gibt es Dinge, die sicherstellen, dass Kinder jetzt nicht im Internet irgendwie, Drogen bestellen können, Glücksspiel online nutzen können oder Alkohol bestellen oder Ähnliches. Also sprich, da gibt es schon Regulierung, die dafür in der Platzierung ist und die dann beispielsweise einfordert, dass sowas wie ein Postident-Verfahren oder Ähnliches durchgeführt wird. Auch da kommen wir später noch zu, dass es da Verfahren gibt. Die sind allerdings meistens in sehr expliziten Zusammenhängen geregelt und beziehen sich jetzt nicht generell so auf das Thema Social Media. Das ist da relativ neu tatsächlich in der Debatte. Wenn man sich dann mal anschaut, ich habe jetzt ja sehr breit über das Thema gesprochen, klar muss man überlegen, will man Altersgrenzen, will man irgendwie Feststellungsverfahren in dem Zusammenhang? Und jetzt schauen wir uns mal nach und nach die üblichen Verfahren, die es tatsächlich gibt, an. Fangen an mit dem trivialsten System, wenn man es überhaupt als System betrachten möchte. Das ist die sogenannte Selbstauskunft. Also eine Altersselbstauskunft kennen sicherlich auch einige hier im Raum. Wenn man beispielsweise heutzutage auf Webseiten geht, auf denen alkoholische Getränke verkauft werden, bekommt man eine Art Pop-up, ähnlich wie bei Cookies, wo dann drin steht, hey, ja, ich bin über 18 oder 16 oder nein, bin ich irgendwie noch nicht. Der Vorteil davon ist natürlich, das ist sehr simpel zu implementieren. Da muss man jetzt keine Third-Party-Komponenten irgendwie einbinden. Ist auch sehr datensparsam, sprich, da werden wirklich nur kurz einmal erhoben, okay, ich bin es. De facto sind wir uns, glaube ich, einig. Klickt da ein Kind vielleicht einmal auf Nein, dann lädt es die Seite neu und klickt beim nächsten Mal auf Ja, was irgendwie auch relativ natürlich im kindlichen Spieltrieb, sage ich mal, ist. Zusammengefasst ist das Verfahren, sag mir, wie alt du bist und ich glaube dir das und dann kommst du auf die Inhalte. De facto ist das kein effektiver Schutzmechanismus. Trotzdem ist das in der Breite, zum Beispiel für das Thema alkoholische Getränke oder so, sehr weit implementiert und ausgerollt und der Vollständigkeit halber eben angeführt. Dann gibt es sogenannte Altersschätzungen, die tatsächlich recht neues Verfahren darstellen, weil das Ganze auch KI-basiert erfolgt. Also sprich, man versucht KI-Modelle so zu trainieren, dass man Sample-Daten hat, Trainingsdaten hat, wo man weiß, okay, diese Person ist zum Beispiel 18, diese Person ist 19 und dann lernt man damit Systeme an, KI-Modelle und hat dann ein Vergleichsmodell und wenn man dann ein neues Bild nach Zehntausenden, Millionen von Trainingsdurchgängen hat, dann soll das KI-Modell sagen, okay, wie alt ist denn diese Person? Da gibt es eine relativ genaue Bestimmung des Alters, komme ich später auch nochmal zu, was relativ heißt. Es ist vergleichsweise datensparsam, weil man keinen Ausweis oder sowas davor halten muss, sondern es geht rein mit dem Gesicht. Problem ist, das ist natürlich nicht exakt, also sprich das Alter kann dann jetzt nicht auf den ganz genauen Tag genau ermittelt werden. Es ist relativ intensiv, wenn man sich vorstellt, dass man immer irgendwie eine Aufnahme von seinem Gesicht durchführen möchte, wenn man auf irgendwelche Webseiten geht oder sowas. Man braucht dazu eine Kamera, was auch nicht unbedingt an jedem Rechnersystem heutzutage, also vielleicht schon vermehrt, aber nicht immer notwendigerweise der Fall ist. Es gibt eine Benachteiligung von Minderheiten, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen, was das heißt und warum. Und es gibt auch da Umgehungsmöglichkeiten, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Das Verfahren einmal zusammengefasst bedeutet quasi, zeig mir dein Gesicht und ich schätze dein Alter und entscheide dann irgendwie, lasse ich dich rein oder lasse ich dich nicht rein. Dann ein drittes Verfahren, und das ist eigentlich so traditionell betrachtet eins der häufigsten Verfahren, ist durch die Altersüberprüfung. Sprich, da legt jemand einen Nachweis vor, beispielsweise einen Ausweis, einen Nachweis, dass man irgendwie Zugriff auf ein Konto hat. Das ermöglicht natürlich eine recht genaue Bestimmung des Alters, weil in der Regel, wenn man einen Ausweis hat, da das Datum draufsteht, wenn man ein Konto hat, ziemlich sicher ist, je nachdem, was das für ein Konto ist, dass die Person eben über 18 Jahre alt beispielsweise ist. Es gilt auch als relativ rechtssicheres und eben etabliertes Verfahren. Nachteil dabei ist, dass es natürlich sehr datenintensiv, sprich, da werden zahlreiche Daten übermittelt. Man kennt das vielleicht selber aus sogenannten Know Your Customer KYC-Systemen, wo man dann irgendwie mit dem Ausweis wackeln muss oder ähnliches. Das wird in der Regel aufgezeichnet, die Daten werden abgelegt. Da gab es auch schon mal Fälle, wo S3-Buckets oder ähnliches plötzlich öffentlich Zugang waren, wo Hunderttausende oder Millionen von Pass-Scans oder ähnliches dann enthalten waren. Ist natürlich keine datensparsame Methode, ist komplex in der Einbindung, weil man in der Regel auf irgendwelche Drittdienstleister muss. Wenn man das selber mal kennt, muss man manchmal vielleicht auch noch irgendwelche Apps oder so runterladen. Und auch das System benachteiligt Minderheiten, da werde ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Grundsätzlich zusammengefasst bedeutet das, zeigt mir etwas, zum Beispiel einen Ausweis, und ich validiere dann, wie alt du bist, und dann darf man rein oder man darf eben nicht rein. Das sind einmal die drei Systeme im Kurzüberflug, die eben sehr etabliert sind, die tatsächlich auch so schon eingesetzt werden. Sprich Altersselbstauskunft, Altersschätzung und Altersüberprüfung. Wir wollen uns jetzt insbesondere die letzten beiden Systeme mal näher anschauen und auch anschauen, was dabei schiefgehen kann, weil das erste, hatte ich gerade eben schon erwähnt, ist eigentlich nicht als wirksamer Schutz in der Diskussion, weil es eben eine Selbstauskunft ist, die man sehr leicht umgehen kann. Dann einmal zu Herausforderungen im Kontext der Altersschätzung. Also sprich, wenn man KI-Training durchführt auf Basis von Daten, ist natürlich immer die Frage, erstens, woher kriegt man die Trainingsdaten? Das Problem haben offensichtlich manche Firmen gelöst, trainieren da massenhaft Millionen von Bilder, um am Ende eben ein entsprechendes System zu haben, was da Dinge erkennen soll. Jetzt kann man sich vielleicht schon so ein bisschen ausmalen, wohin das führt. Beispielsweise ist hier einer der meist tätowiertsten Männer in Großbritannien. Der hat auch sein Gesicht entsprechend tätowiert und seinen gesamten Körper. Und er kann jetzt keine Pornos mehr schauen, laut Eigenaussage, da seine Tattoos im Gesicht von den entsprechenden IT-Systemen dort eben als Maske erkannt werden. Klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen lustig. Für die Person ist das bestimmt nicht unbedingt lustig, wenn man sich überlegt, dass zukünftig immer mehr solcher Systeme ausgerollt werden. Und das Ganze ist natürlich auch nur ein Beispiel, weil es auch valide andere Gründe geben kann. Beispielsweise zeigt sich durch Studien, dass Personen anderer Hautfarbe systematisch durch solche Systeme benachteiligt werden können. Also sprich, dunklere Hauttypen oder eben aus dem asiatisch-stämmigen Raum. Da gibt es offensichtlich Nachteile. Personen mit Behinderungen, die Verformung im Gesicht haben nach Unfällen oder durch Krankheiten. Und auch Personen mit sonstigen Phänotyp, der etwas anders ist. Wir hatten das Beispiel der Tattoos gesehen. Auch im Bereich der sexuellen Orientierung kann es da möglicherweise Benachteiligung geben. Einige dieser Systeme haben eine Trefferwahrscheinlichkeit von 97% oder 98%. Also sprich, was das Alter angeht, so über 18, unter 18. Muss man selber überlegen, wird mit der Zeit vielleicht auch besser, je mehr Trainingsdaten man da reinsteckt. Trotzdem bleibt eben die Frage bestehen, wie geht man damit um? Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass man beispielsweise in anderen Gesetzen die Barrierefreiheit vorsieht und das Ganze internetweit ausrollen möchte oder schon gemacht hat. In Deutschland war da, glaube ich, vor ein, zwei Monaten der Stichtag, dass zum Beispiel Webseiten accessible sein sollen, lesbar sein sollen und ähnliches. Und da steht natürlich teilweise im Widerspruch, wenn man jetzt Altersschätzungssysteme implementiert, die solche Nachteile mit sich bringen. Wir haben uns bei MintSecure tatsächlich mal einen dieser Player näher angeschaut. Das ist der Hersteller Yoti, der auf seiner Webseite sehr bold, also in einem großen Statement sagt, dass die Mission ist, die vertrauenswürdigste Identitätsplattform der Welt zu werden. Oben rechts ist übrigens ein QR-Code, weil da noch ein längerer Artikel quasi hinterlegt für Personen, die das hier interessiert. Dazu sei vielleicht angemerkt, dass die Kommission für Jugendmedienschutz in Deutschland sogenannte Positivverfahren durchführt und die haben Yoti und deren Alterseinschätzungssystem erstmalig auch als positiv bewertet und gesagt, ja, das Konzept, was dahinter liegt, das finden wir überzeugend. Das war 2021, sprich ist schon etwas her, das Listing gibt es dort entsprechend weiterhin Und wenn man sich auch mal anschaut, wer das Ganze denn nutzt, dann sind da schon die Global Player oder ziemlich große Player bei. Beispielsweise hat Instagram diese entsprechenden KI-Modelle von Yoti eingeführt, um Altersverifizierung bzw. Altersschätzung vorzunehmen in dem Zusammenhang. Auch bei anderen Plattformen aus dem Erotikbereich oder Retail-Bereich kommt sowas eben zum Einsatz. Also weiter ein Grund, sich das mal näher anzuschauen. Wenn man da etwas Recherche betreibt zu diesem Hersteller Yoti, stellt man fest, dass es eine Case Study gibt auf der Webseite des Unternehmens Algorad, was ein Unternehmen aus Malaga in Spanien ist. Und wenn man dann mal etwas näher sich beispielsweise von Algorad die Subdomains anschaut über das sogenannte Certificate Transparency Lock, dann stößt man dort auf Subdomains, die zumindest darauf hindeuten, dass dort Entwicklung stattfindet. Also da gibt es manchmal so Pre-Prod, Pre-Release und ähnliche Dinge. Einige dieser Endpunkte kann man sich tatsächlich näher anschauen. Was auffällt, ist, dass die alle auf der Google Cloud laufen und dort entsprechend gehostet sind. Und einige dieser Systeme hatten ein Google Login. Und wenn man erstmal davor kommt, denkt man, okay, da kommt man bestimmt nicht rein, weil es natürlich da auch Berechtigungssysteme gibt. Erschreckenderweise kam man doch in einige dieser Systeme rein. Also es genügte, einen Google-Account zu haben. Das musste nicht eine E-Mail-Adresse von denen sein oder ähnliches, sondern man konnte sich quasi unmittelbar einloggen, nachdem man mit Google ein Login vorgenommen hat, was so, das wurde mir auch in Mails bestätigt, bei einigen Systemen definitiv nicht gewünscht war. Eines dieser Systeme ist dieser Metadata-Subdomain, die oben auch als diskretes Projekt gekennzeichnet ist. Da geht es vor allem darum, virtuelle Kameraattacken auszuschließen. Also sprich, man sieht hier in der Beschreibung, dass die über diese Webseite mit entsprechenden Klickarbeitern offensichtlich ihre Systeme trainieren und sagen, hey, bitte mach mal eine Fake-Cam an und bitte gib unten an, ob die Cam echt oder fake ist. Und darauf basierend wird dann das KI-System trainiert. Was dazu dienen soll, natürlich da die Systeme im Hintergrund zu stärken, was schon ein relativ negativen Eindruck macht, weil man sich vorstellen muss, wenn jetzt jemand zu viel Zeit und Ressourcen hat, wird er möglicherweise auf die Webseite gehen, könnte das entsprechende KI-Modell möglicherweise in eine Richtung nudgen und ganz viele Fake-Cams als reale Cams angeben oder andersrum, was eben dann für Probleme sorgen kann. Wenn man sich anschaut, welche sogenannten Levels of Assurance Yoti anbietet, dann sieht man nämlich rechts dieses Thema Injection Attacks. Und genau dazu war die Seite, die wir vorher gesehen haben, offensichtlich da, nämlich diese Daten anzusammeln, Anti-Spoofing darzustellen, weil eins der simpelsten Verfahren natürlich, um so ein System reinzulegen, ist es vielleicht eine virtuelle Kamera im Rechner zu machen, die nicht real ein Bild filmt, sondern eben eine virtuelle Kamera ist. Und um sich davor zu schützen, hat Yoti Metadaten zu diesen Kameras erfasst. Da gibt es teilweise auch Schnittstellen im Browser, worüber man gewisse Identifier von den Webcams auslesen kann. Mutmaßlich war eben diese Datensammlung zu diesem Zweck vorhanden. Teilweise kommt man auch noch an andere Systeme, wo man interessanterweise auch mal sieht, okay, was haben die denn für Modelle im Einsatz? Hier sieht man unten links beispielsweise, dass es zwei Age Estimation Models gibt, sprich aus März 2023, aus August 2024. Dass die auch verschiedene Thresholds und Modelle zulassen, also alles Dinge, die man noch konfigurieren kann, wenn man sowas beispielsweise in seinem Dienst anfertigt. Auch hier ist spannend, dass es unter Image auf der rechten Seite die Möglichkeit gibt, diese Images zu storen, also dass sie abgespeichert werden, wo sie mutmaßlich dann auch wieder für Trainingszwecke verwendet werden können, was auch wieder dazu führen kann, dass die KI-Modelle eben in eine gewisse Richtung genatscht werden können. Alles durch, ich sag mal, diesen Software-Zulieferer. Wobei Yoti sehr stark nach der Meldung zum einen Systeme offline genommen hat, die jetzt nicht mehr per simplem Google-Login erreichbar sind und auch zugesichert hat, dass diese Trainingsdaten natürlich nie in produktiven Systemen irgendwie zum Einsatz kommen werden oder sollten. Das vielleicht so ein bisschen zu Altersschätzungssystemen, die eben basierend auf KI am Gesicht sowas erkennen sollen. Bei Altersüberprüfungssystemen, also Dingen, wo tatsächlich ein Nachweis vorgelegt wird, gibt es natürlich auch Probleme oder kann es Probleme geben. Beispielsweise gibt es Menschen, die nicht über Ausweisdokumente verfügen, seien es jetzt obdachlose Menschen, die keine Papiere oder kein Konto haben, oder eben geflüchtete Menschen, die nur vorübergehende Dokumente haben, was dann wieder zu Problemen führen kann, oder eben keine Dokumente, was auch sein kann. Und es kann natürlich weitere Nachteile je nach Art des Nachweises geben, sprich das Thema Weitergabe, wenn man irgendwie so einen Ausweis hat und nicht sichergestellt wird, dass der Ausweis wirklich mit einer Person gebunden ist, dann könnte man einfach einen Ausweis da drauflegen oder damit in die Kamera wackeln und dann wird man reinkommen. Das Thema Weitergabe wird gleich auch nochmal interessant oder relevant in dem Zusammenhang. Genau, aber ich denke, es ist relativ klar, was kennt man vielleicht auch selber, was es da für Probleme geben könnte, wenn man wirklich Überprüfung vorsieht, zumal die Frage ist, wie oft muss das denn geprüft oder soll das denn geprüft werden? Soll das jetzt jedes Mal geschehen, wenn man auf eine, ich sag mal, Erwachsenenseite geht, dass man da seinen Ausweis mit seinem Gesicht in die Kamera hält oder reicht ein einmaliger Nachweis und dann hat man irgendwie Login-Daten? Das sind da Dinge, die dann geklärt und betrachtet werden müssten. Allgemein gibt es für Altersverifikations- und Überprüfungssysteme von der Kommission für Jugendmedienschutz ein sogenanntes AVS-Raster, also sprich Kriterien, die solche Altersverifikationssysteme als Element zur Sicherstellung geschlossener Benutzergruppen in Telemediendiensten sicherstellen sollen. Das ist ein Dokument, das hat 10 Seiten, das habe ich mir relativ intensiv mal zu Gemüte geführt, da stehen schon sinnvolle Ansätze dran. Die beschreiben also einmal, was für Kriterien bei einmaligen Verifikationssystemen notwendig sein sollte und was bei häufiger Verifikationssystemen notwendig sein sollte. Allerdings findet sich da relativ wenig zu IT-Sicherheit oder auch Datenschutz. Also da wird natürlich schon benannt, es sollen nur die notwendigen Daten erfasst werden. Trotzdem wird manchmal nicht ein Beispiel geben, was man nicht tun sollte, auf das wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ein bisschen erstaunt hat mich dann, als ich in dieser Datenbank zu den Altersverifikationssystemen mal angeschaut habe, was es da denn alles so gibt. Da gibt es zum Beispiel von der Premiere AG Blue Movie, was eben ein Erwachsenensender war, einen Eintrag aus dem Jahr 2005. Den Anbieter gibt es gar nicht mehr, den TV-Sender gibt es auch nicht mehr. Also ist ein bisschen die Frage, was macht das denn darin? Ich habe da eine Anfrage an die KJM gestellt, kann ich gleich mal zeigen, wie die sich quasi dazu äußern. Dann auch relativ schockiert aus meiner Sicht, die Deutsche Telekom hat 2008 mal etwas eingereicht, da kann man sich ganz viel durchlesen. Für uns relevant ist jetzt eher das Thema Risiko der Weitergabe und weshalb das hier besonders geeignet erscheint als Verfahren. Da wird nämlich angeführt, dass wenn man das weitergeben würde, dass dann finanzielle Risiken sowie persönliche Risiken im Raum stehen, Übernahme der virtuellen Identität des autorisierten Users, Einsehen von Rechnungsdaten und Einzelverbindungsnachweisen und Änderung von Telefon-, Access- und Mobilfunktarifen. Also sprich, die Deutsche Telekom rechtfertigt, dass das Altersverfahren hier eine gute Idee wäre, weil die Weitergabe dadurch ausgeschlossen ist, dass man an sehr viele Daten von dem Dienst drankommt. Was aus meiner Sicht, wenn man es jetzt mal aus IT-Sicherheitsperspektive oder Privacy-Perspektive betrachtet, natürlich kein Pro-Argument für ein solches Verfahren sein sollte. Ich verstehe das aus dem Gesichtspunkt der Weitergabe. Trotzdem kann man das Ganze so ein bisschen kritisieren. Ich habe dann tatsächlich mal eine Anfrage gestellt und gefragt, hey, wie oft, beziehungsweise ein Kollege von mir hatte die Anfrage gestellt, wie oft werden denn überhaupt solche Positivbewertungen nochmal validiert? Im Nachgang einer Positivbewertung gibt es keine erneute Validierung. Das heißt, wenn man da einmal durchgekommen ist bei der KJM, dann wird man da gelistet. Hier steht eigentlich im Satz danach, sollten sich die Systeme im Laufe der Zeit verändern, zum Beispiel weil eine andere Form der Identifizierung eingesetzt wird, so treten die Anbieter Altersverifikationssysteme üblicherweise an die KJM heran. Kann ich nicht ganz bestätigen, wenn ich mir die Datenbank anschaue und da Einträge seit Jahren nicht geupdatet sind. Ich vermute, dass einzelne Anbieter dann nicht nochmal an die KJM herangetreten sind und dann lieber auf ihrer Webseite so geprüft von Listen, so eine Art TÜV-Siegel dafür und dann einmal durchgekommen sind. Darüber hinaus ist es so, dass zuvor erlaubte Identifizierungsmaßnahmen nicht aus den Kriterien gestrichen werden. Also das ist der Grund, weshalb es jetzt immer noch Einträge gibt, die möglicherweise einige Jahrzehnte alt sind. Und was auch spannend ist, dass die KJM ausschließlich positive Bewertungen ausspricht. Es gibt zwar auch manchmal, das schreiben sie danach, Verfahren, die da irgendwie durchfallen. Darüber wird aber gar nicht öffentlich berichtet oder die werden auch nirgendwo groß gelistet. Und möglicherweise haben Anbieter auch die Möglichkeit, mehrfach, ich sag mal, sich zu bewerben oder nachzubessern, was so ein bisschen zweifeln lässt an der Effektivität. Also was wünschenswert wäre, wäre in jedem Fall, dass periodisch dort möglicherweise erneut geprüft wird und man wirklich nicht nur darauf hofft, dass sie sich nochmal melden, diese Anbieter, sondern dass sie sich melden müssen, wenn die Grundsätzliches dort ändern und dass die Kriterien eben auch erweitert und angepasst werden, zum Beispiel in puncto Datenschutz und IT-Sicherheit. Dann vielleicht noch zu einigen allgemeinen Problemen bei den Anbietern. Auch da hatten wir gerade eben schon Yoti, habe ich nochmal an dieser Stelle mitgebracht, weil es eben einer der großen Player ist. Wenn man auf der Webseite die Analytics-Daten auf Reject All, also sprich ablehnt, klickt, werden trotzdem Third-Party-Komponenten geladen, sprich Google Tags, Font Awesome, Dinge, Google APIs. Da wurde mittlerweile, glaube ich, ein bisschen nachgebessert. Trotzdem ist das nicht datenschutzkonform, also nach der Datenschutzgrundverordnung wäre es ein Verstoß, weil keine eindeutige Einwilligung und auch kein berechtigtes Interesse quasi in dem Zusammenhang vorliegt. In anderen Fällen haben da Gerichte schon mal Strafen verhängt für ein solches Verhalten. Darüber hinaus ist es so, dass die Android-App von Yoti recht intensiv das Userverhalten trackt. Mittlerweile hat die über 5 Millionen Downloads. Das ist vor allem in Großbritannien in die Höhe geschossen, weil das eben ein Unternehmen aus Großbritannien ist und gesetzlich dann diese Altersfeststellungen stattfinden sollten. Und besonders frappierend aus meiner Sicht ist, dass diese sogenannte Google Advertising ID erhoben wird, obwohl das nicht in den Datenschutzbestimmungen steht. Es gibt noch diverse weitere Anfragen an Dienste, sprich ja einiges an Daten, die da rübergehen. Ziemlich viel für einen Anbieter, der von sich behauptet, sehr vertrauenswürdig zu sein. Das kann natürlich dazu führen, dass man Daten zusammenführt. Hier jetzt mal exemplarisch gezeigt, wenn man eine Facebook-App hätte und darüber die Google Advertising ID von einem Gerät ermittelt wird, und dann da ein Muster sich daraus ergibt, also das ist die und die Person, die hat vielleicht so und so viele Kinder, die ist da und da wohnhaft, dann könnte man, wenn diese Person jetzt einen anderen Service nutzt, zum Beispiel die Yoti-ID-App, auch dort feststellen, was ist die Google-Advertising-ID, könnte dann feststellen, dass die IDs in beiden Fällen gleich sind und nichts anderes machen eben entsprechende Werbenetzwerke, die führen das zusammen, bilden dazu Schattenprofile, mit denen sich dann gezielter ja, Werbung ausspielen lässt, sodass sich da Profile drüber bilden und Tracking ermöglicht wird. Alles eben dadurch begünstigt, dass zu viele Informationen quasi erfasst werden. Dann vielleicht noch grundsätzliche Herausforderungen, wenn es allgemein um das Thema Altersgrenzen geht. In Australien, hatte ich ja gerade eben erwähnt, wurde das letztes Jahr beschlossen, muss dieses Jahr quasi umgesetzt werden. Es gab jetzt einen Bericht der australischen Regierung, der erhebliche Mängel in Fragen der Umsetzbarkeit aufgeworfen hat, also sprich, wie das implementiert werden sollen. Ob die Erkennung überhaupt so effektiv ist, also sprich hat für einiges Furore jetzt schon im Voraus gesorgt. In Großbritannien ist man sogar noch einen Schritt weiter, da hatte ich ja gerade eben schon berichtet, da wurde das entsprechend eingeführt und ihr seht jetzt hier rechts mal eine Petition, die eigentlich nur 100.000 Stimmen benötigt hätte, tatsächlich aber eine halbe Million oder mehr als eine halbe Million Stimmen erhalten hat, sprich die Leute finden das nicht cool. Oft hat man ja den Eindruck, okay, das ist zum Schutz der Kinder, was grundsätzlich glaube ich auch richtig ist, also die Idee dahinter ist. Allerdings stellt sich da oft die Frage, ob die Leute im Vorhinein wissen, okay, dass das auch Erwachsene betrifft, weil anders kann man die Altersfeststellung da quasi nicht vornehmen. Und wenn man sich da mal auch vielleicht hier im Raum Gedanken macht, ist das so schön, wenn man ein Internet hat, an dem man sich immer wieder altersverifizieren muss, wenn man auf Social Media beispielsweise geht oder in bestimmte Foren geht oder einmal irgendwie ein neues Konto irgendwo erstellt, kann jeder sich quasi Gedanken drüber machen, wie sie oder er das sieht oder hält. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das hatte ich gerade eben schon mal angesprochen, Dinge zu umgehen. Ein Fall, der da relativ bekannt geworden ist, ist, dass aus einem bestimmten Online-Game eben ein Charakter genutzt worden ist, um genau diese Altersverifizierungssysteme zu umgehen. Das ist, glaube ich, auch naheliegend oder fast normal, dass Kinder vielleicht versuchen, okay, Grenzen, die gesetzt werden, irgendwie auszuhebeln oder zumindest sich anzugucken, ob das geht, wie das geht. Was natürlich dann auch wieder Probleme mit sich bringt, weil wenn Kinder vielleicht Grenzen umgehen, wissen sie, dass das in der Form nicht erlaubt war, trauen sich vielleicht noch weniger mit ihren Eltern oder ähnliches darüber zu reden, als wenn es relativ normal wäre, dass man Dinge im Internet sieht und das vielleicht mal bei den Eltern anspricht. Anstatt mit Verboten zu arbeiten, gäbe es dort also vielleicht mildere oder andere Mittel und Möglichkeiten. Dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass natürlich solche nationalen Gesetzgebungen sich auch relativ simpel auf einem ganz anderen Layer umgehen lassen. Also sprich, man ist in der Lage, über Virtual Private Networks, VPN-Dienste natürlich seinen Standort zu verändern. Sprich, wenn jetzt in Großbritannien der Online Safety Act aktiv geworden ist, hat man zeitgleich festgestellt, dass die Registrierung bei entsprechenden VPN-Diensten um 1400%, also wirklich eklatant nach oben geschossen ist, weil wenn man sich eine andere IP-Adresse holt, vielleicht bei den entsprechenden Online-Diensten gar keine Altersverifizierung mehr notwendig ist. Das betrifft natürlich insbesondere beispielsweise jetzt hier Erwachsenenseiten. Also auch diese Effekte der Umgehung gibt es da in dem Zusammenhang. Ja, das vielleicht so ein bisschen dazu angeführt. Jetzt komme ich tatsächlich schon nach und nach zum Abschließenden. Das ist aber ganz gut, weil wir dann vielleicht noch die Möglichkeit haben, auch die eine oder andere Frage zu klären. Einmal wollte ich so ein bisschen deutlich machen, dass das Thema Social-Media-Verbote oder allgemein die Einführung von Altersgrenzen und damit im Zusammenhang stehenden Systemen keine pauschale Lösung für komplexe Probleme sein darf oder kann. Wir hatten ja zwischendurch gesehen, es gibt da ganz viele Dinge, sei es jetzt Radikalisierung, sei es Sucht allgemein von Social Media, sei es, ich sag mal, Fake News oder ähnliches. Da ist immer die Frage, ist die Antwort darauf zu sagen, okay, wir sperren Kinder jetzt aus dem Internet aus und lassen die gar nicht mehr an sowas ran? Oder gibt es da nicht eher Möglichkeiten im Bereich der Medienkompetenz, dass man das Gespräch sucht, dass man vielleicht diese ganzen Phänomene, die gerade eben benannt worden sind, einzeln angeht und nicht mit einer pauschalen Lösung als Politiker sagt, so, wir müssen jetzt Social Media da irgendwie ab 16 oder 18 oder so zugänglich machen. Das sei auch im zweiten Punkt nochmal angeführt, es gibt sicherlich mildere Mittel, auch die Eltern könnte man zumindest etwas stärker in die Pflicht nehmen. Es gibt immer wieder Studien, ich glaube die sogenannte KIM-Studie, die angeführt hat, dass Eltern selten Funktionen nutzen, um auf Smartphones Dinge der Kinder zu regulieren, also diese Parental Control Systeme, sage ich mal, davon wird von 71% circa kein Gebrauch gemacht, obwohl es die durchaus gibt. Sicherlich wissen das auch einige hier im Raum, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und natürlich die Plattform verpflichten, weil ganz oft muss man sich ja auch fragen, wer ist denn Nutznießer dessen, dass Menschen in der Aufmerksamkeitsökonomie so viel Zeit auf Social-Media-Plattformen verbringen. Die großen Player verdienen Geld durch Werbung, durch die Aufmerksamkeit, dass Kinder da endlos in irgendwelchen Feeds rumscrollen. Auch das könnte man natürlich regulieren. Auch da hat der DSA eben entsprechende Möglichkeiten, Plattformen in die Schranken zu weisen und zu sagen, hey, so geht das nicht. Oder so führt das eben zu einer Benachteiligung zum Beispiel von Kindern, zu einer Sucht, die man unterbinden möchte in dem Zusammenhang. Dann haben wir auch gesehen, bestehende Lösungen zu Altersgrenzen bringen massive soziale und technische Nachteile. Also sozial habe ich, glaube ich, schon hervorgehoben, dass es selbst für Kinder, selbst wenn man das Kindeswohl im Blick hat, ist es nicht unbedingt gut zu sagen, okay, bis 16 oder 18 siehst du da irgendwie gar nichts von, sondern ich glaube eher, das langsame Heranführen daran ist sinnvoll. Auch dieses Thema von, man spricht da nicht drüber, weil es ist vielleicht verboten, auch das kann Hemmschwellen erzeugen, die es vorher so nicht gab. Die technischen Nachteile haben wir auch benannt, dass bestimmte Minderheiten auch benachteiligt sind, dadurch, dass sie beispielsweise anders aussehen, nicht von Altersschätzungssystemen erfasst werden oder keine entsprechenden Papiere haben, um andere Mittel dort eben zu nutzen. Und was sich gerade eben auch noch so ein bisschen gezeigt hat, ist, dass Altersgrenzen auch gefährlich sein können, wenn es um ein freies und offenes Internet geht, weil aktuell reguliert man da vielleicht jetzt, ich sag mal, Erwachsenen-Webseiten. Wir haben aber schon gesehen, dass es Ausweicheffekte gibt hin zu VPNs. Da ist dann irgendwann auch die Frage, okay, fängt man dann an, nach VPNs in den Ländern auch zu regulieren? Also sprich, sagt man, man muss jetzt immer ein Know-Your-Customer-Verfahren machen, wenn man irgendwo einen VPN-Dienst abschließt oder ähnliches. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ja nicht unbedingt gesellschaftlich gewollt sein kann, weil es ja auch ein Recht auf Anonymität und eben die normale freie Benutzung des Internets geben sollte. Das so ein bisschen, wenn ihr was mitnehmt, gerne diese eine Folie quasi gedanklich. Ansonsten habe ich hier noch eine ganze Reihe an Links und weiterführenden Informationen. Es gab beispielsweise auf dem letzten Kongress, dem 38C3, einen entsprechenden Talk von VertreterInnen der Bundesdatenschutzbeauftragten, der recht gut aus datenschutzrechtlicher Perspektive darlegt, was ist in dem Zusammenhang zu beachten. Und auf der Republika gab es eben auch etwas zur Altersverifikation im Netz. An der Stelle erstmal herzlichen Dank und jetzt können wir gerne gleich eine Runde Fragen machen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ja.
Danke. Du hast dich für Medienkompetenz ausgesprochen. Was hältst du von so Social-Media-Seiten, die eingeschränkt sind für Kinder als Alternative mit nur so Kinderinhalten etc.?
Ja. Genau, guter Punkt. Gerade von den großen Plattformen gibt es Angebote, die quasi abgespeckt sind. Und wenn die feststellen, dass eine Person oder ein User irgendwie nur Kindercontent betrachtet und irgendwie nur Freunde hat, die irgendwie 16 sind, dann ist natürlich naheliegend, dass die Person irgendwie auch 16 ist oder ähnliches. Und dann wird manchmal das Profil dahingehend angepasst. Das halte ich persönlich schon mal für einen richtigen und guten Schritt. Das zeigt auch, dass die Plattformen ihre Verantwortung wahrnehmen. Wobei das natürlich auch irgendwo Grenzen hat. Also sprich, man kann da natürlich auch sich einfach mit älteren Leuten anfreunden oder irgendwas anderes vorgaukeln. Trotzdem glaube ich, dass sowas schon mal in die richtige Richtung geht, weil statt solcher starren Alterskontrollen und zu sagen, okay, das muss überall kontrolliert und validiert werden, halte ich es für viel sinnvoller, Räume zu schaffen, die wieder Kindern überhaupt Zugänglichkeit im Internet irgendwie ermöglichen, statt diese eben auszugrenzen und ja, bewusst Räume eben dafür zu schaffen, in denen sowas möglich ist und ein positives Erlebnis auf Social Media, was da eben auch denkbar und möglich sein sollte, statt dass man Verhalten wie Sucht oder ähnliches dort fördert, indem man Algorithmen hat, die immer mehr Aufmerksamkeit heranziehen, halte ich es gerade bei minderjährigen Personen natürlich für sinnvoll, die über solche Maßnahmen zu schützen. Von daher ist prinzipiell eine gute Idee, solche angepassten Experiences auf den Plattformen zu haben. Besser als ganz oder gar nicht, so ungefähr, würde ich es mal sagen. Genau.
Du hast ja. Im Bereich der Altersnachweise das mit der Ausweiskopie gezeigt. Du hast natürlich dann weggelassen, dass die EID sowas natürlich auch ohne personenbezogene Daten kennt, also zum Beispiel reine Anmeldung mit einem reinen Datum oder dem Alter, ja. Ohne weitere personenbezogene Daten. Zum anderen glaube ich auch nicht, dass diese Regelung in 28DSA, dass der Anbieter verantwortlich ist, das zu filtern, dann vielleicht auch mal die beste Lösung ist. Vielleicht kann man auch woanders jetzt ansetzen, dass die Eltern meinetwegen dafür sorgen, dass die Devices, die die Kinder nutzen, nur an Internetanschlüssen sind, die meinetwegen getaggt sind. Ne? Irgendwie die SIM-Karte oder der Zugang zu Hause. Weil sozusagen so eine Kontrolle an einem Device festzumachen, ist, glaube ich, einfacher als irgendwie einem Webseitenanbieter zu sagen, prüf mal bitte, wer dich gerade aufruft. Das ist einfach technisch deutlich aufwendiger.
Ja, genau. Also völlig richtig, zum einen die EID ermöglicht und auch das Wallet zukünftig von der EU soll ermöglichen, dass man quasi nicht alles preisgeben muss, sondern nur sagen muss, hier, ich bin über 18, unter 18, also sprich, dass ein datenminimierender vorgeht. Da bin ich mal gespannt, wie das ganz genau vonstatten gehen wird und auch wie breit es in die Ausrollung kommt, weil es gab auch vom Personalausweis natürlich immer die Möglichkeit, sich irgendwie online auszuweisen, meiner Kenntnis nach ist das bestimmt so im einstelligen Prozentbereich, wer das effektiv online nutzt. Und es ist natürlich auch wieder die Frage, wie oft will man dann da irgendwas vorhalten, dranhalten und so weiter. Und der zweite Punkt, auch da würde ich weitestgehend zustimmen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, bei Geräten Parental Control Funktionen zu nutzen. Wobei man da natürlich auch sagen muss, wenn Kinder irgendwie in der Lage sind, auszuweichen auf ein anderes Gerät, dann könnte man das so auch wieder umgehen. Deswegen halte ich es zumindest bei manchen Online-Accounts oder im Kontext Social Media durchaus für sinnvoll, dass man da die Plattform in die Pflicht nimmt und nicht sagt, ja, das lösen wir auf Betriebssystemebene oder ähnliches. Das würden sich manche Plattformen, glaube ich, wünschen, also dass das so geschieht, dass man es am Gerät abhängig macht. Aber am Ende sind aus meiner Sicht da manchmal die Accounts oder eben Änderungen an der Plattform sinnvoller und zielführender. Hat aber alles so ein bisschen für und wider, sage ich mal, in dem Zusammenhang. Genau. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Ich glaube, hier vorne gibt es noch eine. Genau, danke. Perfekt.
Du hast und der Gesetzgeber auch immer von den Plattformen gesprochen. Im Moment haben wir die Situation, dass es da diese very large Providers gibt. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Ziel, sondern wir hätten gerne etwas mehr Föderiertes. Kann man die Alterskontrolle dann überhaupt durchführen?
Das ist eine spannende Frage und da gibt es auch schon Berichte zu, weil es, glaube ich, in den USA manche Bundesstaaten gibt, die auch Altersgrenzen befürworten gesetzlich oder sogar einfordern. Und da hat sich jetzt schon gezeigt, dass natürlich gerade kleinere Anbieter Herausforderungen haben, wenn es darum geht, sowas dann umzusetzen. Das ist eigentlich ein weiterer Grund, weshalb man sagen muss, diese starren Regelungen sind da irgendwie nicht so sinnvoll. Ich glaube, ich hatte auch einen Blogpost gesehen von Mastodon, die sich explizit auch dagegen ausgesprochen haben und gesagt haben, nee, wir werden hier irgendwie keine technischen Schnittstellen oder Möglichkeiten dafür bieten. Am Ende bleibt das natürlich eine kontroverse Debatte, wer das sich überhaupt leisten kann. Wobei ich sagen muss, kommt ein bisschen auf die Communities an, aber wenn ich jetzt eine Meta oder Google oder sowas sehe, im Vergleich zu irgendeinem kleinen Mastodon-Server, da ist ja auch die Frage, okay, welchen Maßstab legt man da irgendwie an? Wenn man an beide natürlich den gleichen Maßstab anlegt, kann das problematisch werden, gerade bei so föderierteren Sachen. Da gab es ja auch schon mal andere Regulierungen, die auch sehr stark kleinere Betreiber irgendwie immer getroffen haben. Und auch da muss man natürlich zum Beispiel als EU-Kommission oder als andere Gesetzgeber immer drauf schauen, okay, ab wann ist irgendwas auch wettbewerbsverzerrend, weil die Großen können sich das leisten, die Kleinen vielleicht irgendwie nicht. Also auch das stellt eine Problematik dar und genau deswegen, ja, möchte ich so ein bisschen auf das Thema aufmerksam machen, weil es natürlich viele Effekte gibt, sei es jetzt auf kindliche User, auf erwachsene User, auf Anbieter von solchen Systemen, weil auch da muss man sich dann ja Gedanken machen, okay, stehe ich fast schon mit einem Fuß im Knast, wenn ich da irgendwie so eine Online-Community anbiete, oder wie stelle ich dann sicher, so gut es geht, mit dem Gesetz eben compliant zu sein, ne? Genau. Ansonsten vielleicht von mir auch noch so ein bisschen die Abschlussmeldung. Die Frage ist auch immer, was einen persönlich so geprägt hat. Und da ist immer die Frage, okay, führt Kontrolle und solche starren Grenzen irgendwie dazu? Oder ist es nicht der Austausch, der Dialog, das Verständnis, die kindliche Neugier, sage ich mal in dem Zusammenhang, die das dann in ein gesundes Maß bringt? Weil die Herausforderung, solche Dinge zu regulieren, gab es, glaube ich, ja, immer. Und die werden uns auch zukünftig begleiten. Die Frage ist eben, wie stark man da technisch dann Dinge einschränken möchte oder eben auch nicht. Genau. Von daher, wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.